Komm, wir beten nochmal ganz kurz. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Sonntagmorgen. Danke, dass wir uns hier wieder treffen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, Papa. Danke, dass du unser Herz berührst heute Morgen, dass du dich sehnst nach uns, dass du dich freust über uns hier. Danke für diesen wunderbaren Leib, den du hier baust, den du hier zusammenführst. Danke für die Church at the River. Danke für alles, was du tust. Heiliger Geist, fühl dich wohl. Füll meinen Mund jetzt. Lass mich das sagen, was du sagen willst. Heiliger Geist, alles, was vom Vater kommt, ist Geist und ist Leben. Und du hast gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und danke, Vater, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns erbaust an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass wir stark sind in Christus Jesus, dass wir Überwinder sind. Und danke, dass der in uns ist, stärker ist als der in der Welt ist. Danke, Jesus, für einen starken Glauben in uns, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ah, wow. Also, ich freue mich richtig, hier zu sein wieder. Ihr auch? Ja, war eine kurze Zeit, wo der Teufel triumphiert hat, aber umso mehr wird Gott Segen schenken und eingreifen. Glaubt ihr das? Kurze Zeit hat er sich gefreut, dass der Leib verstummen muss, aber der Leib ist nicht wirklich verstummt. Wir haben zu Hause weiter gefeiert. Wir haben zu Hause Bibel gelesen, wir haben zu Hause Lobpreis laufen lassen und er kann uns nicht mundtot machen, er kann uns nicht verstummen lassen. Amen. Auch von meiner Seite und von Barbaras Seite herzlichen Dank an euch alle. Keiner hat uns vergessen. Weder im Gebet, noch telefonisch, noch finanziell. Wir sind richtig durchgetragen. Ich kann echt sagen, und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen von euch komisch an, für mich waren die 8 Wochen absolute Segen. Der absolute Segen. Es ist so viel Gutes passiert, dass mir manchmal die Sprache weggeblieben ist, ja. Was alles an Gutes passiert ist. Ich habe aus Spaß letzte Woche Freitag, am Freitag vor einer Woche zu Barbara gesagt, oh, schade, dass Corona rum ist, können wir es nicht noch verlängern, ja. Das, am Anfang hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme. Aber es war wirklich in jedem Bereich ein Segen. Und ich habe am Anfang total gespürt vom Herrn, wie er zu mir sagt, Thomas, predigt nicht, lass sie die alten Predigten anhören. Ja? Und es passieren Dinge, die sind manchmal unglaublich. Schrieb da irgendjemand aus dem Internet, kenne ich gar nicht. Was sind Sie denn für ein Pastor? Warum predigen Sie nicht weiter? Jetzt brauchen Sie Ihre Schafe und jetzt verlassen Sie die Schafe und predigen nicht. Ihr kennt ja das, wenn so die Halsschlagader anschwillt, die Ohren rot werden und denkst so, boah, warte, dir schreibe ich zurück. Ich habe dann mit einem Satz geantwortet, dann kam noch länger zurück, ich weiß, was Sie für einer sind. Dachte ich, du weißt gar nicht, was ich für einer bin, ja. Aber ich habe sofort gespürt, wie der Heilige Geist sagt, Thomas, ihr kennt es ja, lass doch einfach abhaken, vergessen, weißt du. Und ich habe so in mich reingehört und habe gesagt, Herr, habe ich richtig gehört oder soll ich predigen? Und ich glaube, ihr seid so dermaßen trainiert, dass ihr alle jetzt gemerkt habt und auch Leute, die im Internet zuhören, von anderen Bundesländern, die meine Predigten regelmäßig hören, haben mich angerufen und gesagt, Thomas, wir verstehen jetzt, warum du so ein harter Coach bist. Du hast uns vorbereitet für diese Zeit. Wir stehen, nicht ein einziger hat mich angerufen, kontaktiert und hat gesagt, ich habe Angst. Nicht einer. Das ist ein Zeugnis, Leute. Ganz im Gegenteil. Die mich kontaktiert haben, haben alle gesagt, du, ich habe null Angst vor Corona. Ich glaube, ich stehe, ich weiß, Gott ist für mich. Waren alle gechillt. Habe ich gedacht, wow, das ist eine Frucht, die kann nur der Heilige Geist in euch machen. Amen. Und das Wort. Und das ist toll. Und das ist gut. Und darum geht's. Darum geht's, dass wir in so Zeiten stehen bleiben. Dass wir nicht umknicken, dass wir nicht einknicken, sondern dass wir stehen bleiben und wissen, was gehört mir. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie der Heilige Geist uns vorbereitet hat? Die letzte Dezemberpredigt, da habe ich euch gesagt, Leute, es werden dieses Jahr harte Sachen kommen. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe auch im Detail nicht gewusst, was kommt, aber ich habe gespürt, wie der Heilige Geist sagt, harte Sachen werden kommen. Aber wir sind härter. Amen. Guck mal, wenn es der Heilige Geist vorbereitet hat. Ich habe jahrelang immer über Heilung gepredigt. Auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, Thomas, nicht mehr Heilung, sondern Gesundheit ist dran. Könnt ihr euch dran erinnern? Anfang des Jahres, wo der Heilige Geist wochenlang gepredigt hat, Gesundheit gehört wem? Mir, uns. Was ist besser als Heilung? Gesundheit, wenn du erst gar nicht krank wirst. Ich habe so gelacht am Anfang von Corona. Ich habe mich köstlich darüber amüsiert. Und das Interessante war, es haben mich auch Leute kontaktiert, wo ich dachte, interessant. Plötzlich waren sie alle Propheten. Mit einer Person habe ich telefoniert, habe einen Lautsprecher angehört, weil ich dann durchs Büro laufen kann. Und dann bärbel so aus der Küche, sag mal Schatz, das predigst du doch schon 10 Jahre. Rufen dich Leute an, die dich so sporadisch kennen und wollen mir erzählen, was in der Endzeit kommt. Ja, lustig, echt lustig, ja, unfassbar. Ich habe Tage gehabt, Leute, da hatte ich 25 WhatsApp bis 12 Uhr mittags. Jeder hat mir eine Offenbarung geschickt, jeder eine neue Theorie, was jetzt kommt und was der Teufel alles macht. Und vor 2 Wochen habe ich entschieden, ich höre mir nichts mehr an, Schluss, aus. Ich höre mir auch nichts mehr an. Seitdem geht's mir richtig gut, noch besser als gut. Ich fülle mich nicht mit dem Mist der Welt. Und wenn einer sich die letzten 30 Jahre mit der Endzeit beschäftigt hat, dann steht er hier. Aber jetzt gerade interessiert's mich nicht. Ich schaue nur noch auf Christus. Und ich merke, wow, das ist völlig ausreichend. Stimmt's? Leute, der Teufel arbeitet immer mit einer Sache. Die fängt mit A an und hört mit Angst. Uff. Angst. Angst. Angst ist seine Hauptwaffe. Angst vor der Zukunft, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Mangel an Finanzen, Angst vor Krankheit. Stimmt's? Die Bibel sagt ständig, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Dauernd hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wir sind nicht von dieser Welt. Und deswegen passt die Software der Angst nicht mehr auf meinen Computer. Denn ich habe ein Antivirenprogramm, das heißt Holy Spirit. Amen. Und er löscht es raus. Und er sagt, Thomas, denk das nicht. Thomas, sprecht es nicht. Manchmal erwische ich mich noch dabei. Ich habe letzte Woche, am Freitag, sage ich zu Barbara, mir kommt es so vor, wie wenn die Hölle mich seit 8 Wochen vergessen hat. Ich war im Erholungsheim. Im geistigen Erholungsheim. Mir ging es so gut. Finanziell geht's uns gut. Ich habe mehr Finanzen wie alle Monate davor. Ich wusste gar nicht, was los ist. Gott hat gesagt, vertrau mir. Vertrau mir. Alle Leute haben mich besorgt angerufen. Thomas, geht's euch gut? Wie ist denn finanziell? Brauchst du Hilfe? Sei, nee, alles gut. Wie? Sei ja alles gut. Ich habe ja selber kaum gewusst, wie mir geschieht. Aber ich sag dir, Gottes Timing ist der Hammer. Gottes Timing ist der Hammer. Gottes Timing ist der Hammer. Glaubst du das? Gott weiß genau, wann du was brauchst. Seit 4 Jahren habe ich gewartet auf Entschädigung von VW. Ich war ja auch im Abgasskandal dabei. Kanzleien haben mich angerufen und kontaktiert. Herr Bauer, wir würden Sie gerne vertreten in der Klage gegen VW. Seit 4 Jahren, Leute. Seit 4 Jahren frage ich den Heiligen Geist. Heiliger Geist sagt nein, nein. Nein, bei den anderen hatte ich schon den ganzen Vertrag, ich musste nur unterschreiben. Heiliger Geist sagt, nein, lass es, nein, lass es, nein, lass es, nein. Ist es gut oder schlecht? Ist es gut oder schlecht, wenn du auf den Geist hörst? Aber du wartest 4 Jahre, ich habe mein Auto weit unter Wert verkauft. Letztes Jahr. Ich bin froh, dass ich ihn überhaupt noch verkauft habe. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche einen Käufer. 400.000 Autos im Abgasskandal. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche einen Käufer. Und da kam ein Pole. Der hat ihn gekauft. Amen. Und ich sag, Herr, ich fordere den Betrag, was ich weniger für das Auto gekriegt habe, von dir ein. Ich krieg das Geld. Wie, wusste ich nicht. Dann habe ich dauernd geschrieben, meiner war ja ein Gebrauchtwagen. Und der hat gesagt, vertrau mir, vertrau mir. Die Anwälte haben dann immer gesagt, nö, Gebrauchtwagen wahrscheinlich nicht. Das betrifft nur Neuwagenkäufer. Habe ich gesagt, nein. Ich krieg mein Geld. Amen. Und dann bin ich vor 1,5 Jahren oder wann das war, weiß nicht mehr genau, bin ich in die Sammelklage mit rein. Und da kannst du nur Geld bekommen, wenn du nichts anderes vorher gemacht hast. Und da habe ich zu Bärbe gesagt, Betrag X will ich. Dann schreibt mich VW an, nachdem die Sammelklage durch war, bis auf 5 Euro war es genau der Betrag, was sie mir angeboten haben als Entschädigung. Ist Gott gut? Ich habe an meinem Auto keinen Verlust gemacht jetzt. Null. Ist Gott gut? Und Gott wusste, Corona kommt. Ich habe das Geld nicht vorher gekriegt, da wäre ich vielleicht nach Malotze oder irgendwo hin. Wäre am Strand gelegen. Keine Ahnung. Aber Gottes Timing, Leute, ist so perfekt, das ist der Hammer. Ich möchte euch das zur Ermutigung sagen. Aber du musst ausharren 4 Jahre. 4 Jahre weißt du gar nichts. Kommt was, kommt nichts. Wird's was, wird's nichts. Gott sagt was? Vertraue mir. Und was anders sagt er nicht. Und Gott ist so gut. Er versorgt uns. Amen. Halleluja. In Philipper 3, Vers 8, wir nehmen die neue Genfer Übersetzung. Mittlerweile verliebe ich mich in die neue Genfer Übersetzung. Also das ist so ein geniales Deutsch. Da gibt's auch manche Dinge, die nicht ganz so toll sind wie bei Luther. Luther ist sehr straight, aber auch manchmal ein bisschen kompliziert im heutigen Deutsch. Ja, 3,8. Philipper 3, Vers 8. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Sag mal, unüberbietbar Großes. Jesus Christus zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass es nichts gibt in dieser Welt, was damit vergleichbar ist. Kein Erbe, kein Grundbesitz, keine Berühmtheit, kein Universitätswissen. Die Dinge sind alle gut, aber es ist nichts im Vergleich dazu, dass du Christus kennst. Es ist unüberbietbar. Weißt du, dass der Teufel dir auch immer versucht, etwas anzubieten? Aber Christus ist unüberbietbar. Unüberbietbar in deinem Leben, in dem, was du brauchst. Für mich war Corona ein Segen. Auch in der geistigen Welt, Leute. Die letzte Predigt hier, Freitagabends, könnt ihr euch erinnern. Ich bin zur Türe rein, da war noch nichts mit Verbot. Sagt der Herr zu mir, Thomas, das Ganze dient dazu, die Gemeinden, die Gottesdienste zu verbieten. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe mir überlegt, ob ich das hier sage. Ich habe zum Bärbel gesagt, das schneide ich am Mittwoch raus. Wo ich mittwochs zu Hause war, weil ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein, das gab's ja noch nie. Sagt der Heilige Geist, lass es drin, sonst glaubt's dir keiner. Und der Herr hat zu mir gesagt, Thomas, jetzt werden bei den Christen die Masken fallen. Nicht in der Welt. Wir denken immer, Angriffe oder Gottes Strafe kommt in die Welt. Wisst ihr da, dass die Bibel sagt, das Gericht Gottes fängt an im Hause Gottes? Und mit Gericht meine ich nicht alttestamentlich Strafe, sondern neutestamentlich Reinigung. Reinigt eure Herzen, heiligt eure Herzen. Gib dein Herz ganz dem Herrn. Lass keinen Götzen in deinem Leben. Nichts darf in deinen Gedanken wichtiger sein und dich mehr beschäftigen als Christus. Sonst hast du einen Götzen. Dann bist du zweigeteilt. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Amen. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Gilt es für uns auch heute Morgen? Wenn wir uns auf irgendwas anderes verlassen, auf das Gesundheitssystem, auf die Rente, auf Frau Merkel oder auf sonstige Dinge, die dir vielleicht einfallen oder wo du in der Vergangenheit drauf gebaut hast. Ich habe mit einigen Pastoren telefoniert. Ich habe gesagt, freut euch doch. Jetzt fallen die Masken. Jetzt wirst du sehen, wer von deinen Schafen glaubt und wer nicht. Jetzt wirst du sehen, wer dich ernst genommen hat und wer nicht. Jetzt wirst du sehen, wer zu Hause nachliest und betet und das Schnitzel klopft. Oder wer da sitzt und sagt, nö, fütter mich, fütter mich. Da war nichts mehr mit Füttern 8 Wochen lang. Oder du hast es gelernt, dich selber zu füttern. Nämlich das ist, was ich euch jahrelang gepredigt habe. Solange der Erbe ist zwischen ihm und ein Knecht kein. Aber wenn du mündig wirst, kommst du in alles hinein, was dir gehört. Amen. Ich habe die Angst gesehen in den Augen der Menschen in der Welt. Ich dachte, wow, 30 Jahre lachen sie mich aus, weil ich Christ bin. Immer wieder erlebe ich das. Du bestimmt auch. Ich dachte, mal gespannt, wer jetzt lacht. Ich bin rumgelaufen, habe ein Grinsen im Gesicht gehabt. Wie sie alle, oh, oh, und, oh, Unfassbar, oder? Ich meine das nicht böse, sondern einfach nur feststellen. Aber er sagt, ist das toll, wenn ich meinen Glauben genießen kann. Stimmt's? Wir sagen ja nicht mehr, sei gesegnet, weil wir haben gelernt, wir sind gesegnet. Ja, aber Thomas, was soll ich denn dann sagen? Ich habe den Heiligen Geist gefragt, der hat zu mir gesagt, sag den Leuten, genieße deinen Segen. Amen. Seitdem schreibe ich das unter den Brief, unter E-Mail, genieße deinen Segen. Manche, hä? Ich kenne einen Mann aus Ludwigshafen. Immer wieder schickt er mir WhatsApp, kannst du beten, Thomas? Da habe ich Passo-Kandidaten. Aber der schickt mir dauernd, kannst du beten? Jetzt hat er mir geschrieben, kannst du für meine Schwiegereltern beten, die sind vom Ausland. Da ist gerade Corona mächtig groß. Und da habe ich gemerkt, mir geht die Hutschnur hoch. Dann habe ich gesagt, weißt du, sei mir nicht böse, sorry. Aber dein Glaubenssystem ist genau so programmiert. Je mehr für meine Schwiegereltern beten, desto mehr muss der Heiland sich bewegen. Richtig? Kriegst du nur zwei, die für beten, hast du Pech gehabt. Da steht der Heiland nicht auf von seinem Thron. Hast du 100 zusammen, dann steht Jesus sofort auf und sagt, jetzt muss ich sie heilen. Das ist der größte Schwachsinn in der Christenheit, das sage ich euch. Wer muss aufstehen? Wer? Er. Er hat Glauben, er gehört Jesus. Meine Worte in deinem Mund, hat Jesus gesagt, sind genauso powerful wie meine Worte in... Und sagt sogar, ihr werdet größere Werke tun. Stimmt's? Und das habe ich ihm geschrieben, ab Zeit habe ich nichts mehr gehört. Es macht aber nichts. Wahrheit tut weh, aber sie macht frei. Richtig? Habe ich noch so einen Kandidaten, der hat fast alle Krankheiten, die man so haben kann. Ruft mich immer an, dann merke ich immer so, er will Mitleid. Mitleid gibt's umsonst. Ich sage immer zum, du rufst den Falschen an, bei mir gibt's kein Mitleid. Ich habe noch nie jemand Mitleid gegeben, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Warum tue ich das? Weil ich so ein Idiot bin? Weil ich so ein A-Punkt-Punkt-Punkt bin? Nein, weil es dir nichts bringt. Ich kann dich das ganze Wochenende bemitleiden. Montagmorgen kommt. Und dann, was hat dir das Mitleid gebracht? Null. Was ich will, ist, dass du in den Glauben kommst. Dass du aufstehst und sagst, hey, Moment mal. Ich brauche kein Mitleid, ich brauche Glauben. Glauben rettet, Mitleid nicht. Und jeder von uns braucht mal Trost. Von Trost rede ich nicht. Das braucht jeder von uns. Der Heilige Geist ist unser Parakletos. Das heißt Tröster. Es ist sein Job, uns zu trösten. Aber nicht Mitleid. Versteht ihr den Unterschied? Und manche Menschen werden vom Mitleid abhängig. Manche Kinder werden so programmiert in ihrer Kindheit, die merken, wenn ich hinfall, habe ich die Aufmerksamkeit der Mami. Und dann sind die ständig krank, ihr Leben lang, damit sie bemitleidet werden. Aber das tut niemand gut. Niemand kommt in der Reife. Amen. Aber wir wollen vorwärts gehen. Auf irgendetwas anderes verlassen würde, würde ich nur verlieren können. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Hast du das auch? Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Ich liebe diese Bibelstelle. Alles, was uns früher wichtig war, ist null, ist Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ich habe gestern eine Reportage angeschaut über den Ersten Weltkrieg und da über den Alpenkrieg im Speziellen zwischen Österreich und Italien. 1 Million Italiener und 900.000 Österreicher haben sich da bekriegt. Jeder Schuss Munition, jedes Stück Holz, jede Wasserflasche mussten die auf die Berggipfel tragen. 150.000 gestorben und dann schrieb ein italienischer Soldat nach dem Krieg, wenn die Menschen nur verstehen würden, wir sind keine Italiener, keine Deutschen, keine Österreicher, sondern alles Menschen auf Planet Erde, dann wäre es hier anders. Richtig? Und dann habe ich so gedacht, krass, in jedem Land dieser Welt gibt es Soldaten, die sagen, ich sterbe für mein Land. Weißt du, dass Nationen oder Länder und Grenzen nicht von Gott sind? Hat Gott nie gesagt. Es ist menschengemacht. Du wirst keinen Italiener und keinen Deutschen im Himmel treffen oder in der Hölle. Da siehst du keinen mit dem Orden. Da gibt's nur errettet, verloren. Christus gehören, dem Teufel gehören. Dazwischen gibt's nichts. Was will ich euch damit sagen? Was will ich euch damit ins Bewusstsein rufen? das, für was Menschen hier auf diesem Planeten bereit sind zu sterben, es ist Müll. Paulus war einer der obersten Gelehrten. Er gehörte zu einer Sekte, die obersten Gelehrten waren. Eine Elite, vielleicht wie von der Harvard-Uni. Und da die Besten der Besten, das waren nicht viele. Die kannten sich alle. Da gehörte Paulus dazu. Er war hochgebildet. Müsst ihr euch vorstellen. Wenn man nur seinen Namen hörte, haben die Leute gesagt, wow, das ist wie Albert Einstein. Stell dir vor, Albert Einstein würde noch leben, kommt nach Heidelberg. Die Leute werden dahin pilgern und sagen, wow, was der sagt. Boah, richtig? Und Paulus kommt zu Christus, nachdem er ihn vom Pferd gestoßen hat und ihm gesagt hat, alles, was dir wichtig ist, ist unwichtig. Und er erkennt und sagt, alles, was mir wichtig war, erachte ich jetzt als Müll. Richtig? Bist du bereit, für Deutschland zu sterben? Bist du bereit, für Griechenland zu sterben? Oder wo ihr alle her seid, für Albanien. Wenn du in der Hölle bist oder im Himmel, ist das völlig unbedeutend. Da gibt's kein Albanien, kein Deutschland mehr. Richtig? Wir sind sowieso nicht von dieser Welt. Ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist was? Christus. Das bleibt in Ewigkeit. Amen. Das bleibt in Ewigkeit. Das bleibt in Ewigkeit. Amen. 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 Viele haben Angst vor der Impfung, wenn die kommen sollte. Ich nicht. Ich bin nicht für die Impfung. Ich will die auch nicht. Aber wenn der Heilige Geist mir nicht ausdrücklich sagt, mach es nicht, werde ich es machen. Weil ich weiß, sobald dieses Zeugs, was auch immer das ist, meinen Körper berührt, wird es zu Wasser. Das ist mein Glaube. Du hast vielleicht einen anderen. Aber ich lasse mir von einer Impfung nicht meinen Frieden rauben. Nicht meine Ruhe, nicht meinen Schlaf. Amen. Ich lache darüber. Christus hat gesagt, wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird es euch sofort töten. Nicht schaden. Paulus und Silas sind auf der Insel, sitzen am Lagerfeuer. Die Leute waren noch nicht so sehr begeistert. Auf einmal kommt die giftigste Schlange, die es gibt, raus, beißt Paulus in die Hand. Und haben sie gesagt, der ist tot. 10 Minuten ist der weg. Und er nimmt die Schlange, schüttelt sie ins Feuer und sitzt da. Nach einer Stunde stehen die Leute auf und sagen, das sind Götter. Der ist nicht gestorben. Wollten sie die anbeten? Und Paulus sagt, Moment, stopp. Nicht ich, Christus. Amen. Wusste Paulus, dass da eine Schlange ist? Nein, sonst wäre er da nicht sitzen geblieben. Weil keiner lässt sich freiwillig von der Schlange beißen. Und die Schlange steht symbolisch für wen? Wenn der Teufel dich beißt, schüttel ihn ins Feuer. Lach über ihn. Du musst die Überzeugung haben, kein Unglück wird sich meinem Hause nahen. Wer trifft die Entscheidung? Du. Und ich weiß, da ist nicht jeder mit mir einer Meinung. Ihr müsst nicht mit allem mit mir in einer Meinung sein. Ihr müsst mit einem in einer Meinung sein. Das ist der Heilige Geist. Nicht mit mir. Prüft alles für euch. Wenn ihr euch verrückt machen wollt, macht es. Genießt die Zeit. Ich nicht. Ich habe auch keine Angst, was kommt. Ich habe mich entschieden für Frieden. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Was ist der Unterschied zwischen dem Frieden in der Welt und dem Frieden von Jesus? Der Frieden von Jesus regiert in meinem Herzen. Der Frieden der Welt regiert in meinem Kopf. Oh, ich habe 100.000 gespart, mir kann nichts passieren. Oh, mit 100.000 kann ich 50 Jahre Klopapier kaufen. Richtig? Das ist der Frieden, den die Welt dir gibt. Oder nicht? Ich bin Privatpatient. Ich komme zum Professor Dr. H.C. Osterwald. Ich bin Privatpatient. Ich muss nicht warten, ich komme sofort dran. Genieße es. Mein Friede ist meinem Herzen. Gesundheit gehört mir, ich brauche weder einen Professor noch einen Arzt. Amen. Das ist eine Entscheidung, Leute. Das fordert heraus. Du triffst die Entscheidung. Ruft mich eine Frau von Bayern an, ganz am Anfang von Corona. Ich könnte mich als amüsieren. Ja, Pastor Thomas, was machst denn du jetzt in der Corona-Krise mit deinem Geld? Das war bevor der finanzielle Segen kam. Sei das ganz schnell beantwortet. Nix, weil ich habe keins. Und was mache ich jetzt mit meinem Geld? Ausgeben. Dafür ist Geld da. Geld ist nicht da zum Sammeln, das muss man ausgeben. Amen. Dann ist es ein Kreislauf. Das ist wie Wasser. Wasser muss man trinken und wieder rauslassen. Das ist gesund. Amen. Du kannst mal Wasser in ein Fass tun, machst 2 Jahre einen Deckel drauf und machst den Deckel weg. Da wirst du dich wundern. Das hat sich ein wenig verändert. Stimmt's? Leute, die Wahrheit macht euch frei. Lest die Geschichte von dem reichen Bauern, der abends nach seinem Festmahl liegt auf der Couch und sagt, boah, ist das alles cool hier. Ich baue morgen, morgen gebe ich den Bauauftrag für die größte Scheune Israels. Und was sagt der Herr über ihn? Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wer wird dann das haben, was du gesammelt hast? Der hat viel gesammelt. Vielleicht war er der reichste Bauer in Israel. Was hat es ihm genützt? Nada, zero, nothing. Richtig? Halleluja. Römer 6, Vers 6. Römer 6, Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben, ist mit ihm, was? Gekreuzigt worden. Leute, ihr müsst eines verstehen. Wenn du sündigst, sieht es der Vater nicht mehr. Der Vater kann dich nicht mehr in der Sünde sehen. Hört ihr mir zu? Leute, ich mache euch heute Morgen frei mit einem Rohrreiniger, der ist super. Ich habe Jahrzehnte meines Lebens verbracht, nur mit Predigen von Pastoren. Du Sünder, 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 Sünder. Gott sieht alles. Gott sieht die kleinen Sünden, er sieht die großen Sünden. Und den ganzen Tag habe ich nur gedacht, Sünde, Sünde, Sünde. Und mein Gewissen hat gesagt, du Sünder. Und der Teufel hat gesagt, ich weiß, was du getan hast. Und meine Geschwister haben gesagt, ja, das darf man nicht. Schon mal erlebt so? Wer hat es schon erlebt? Ein paar nicht, Gott sei Dank. Aber die meisten, richtig? Weißt du, dass Gott deine Sünde nicht mehr sieht? Er kann nicht mehr. Denn du bist mit Christus, was? Gekreuzigt. Du bist mit Christus gekreuzigt. Ihr dürft nicht mehr glauben, was Menschen euch sagen. Ihr dürft nicht mehr glauben, was ihr denkt, was so wäre. Ihr müsst glauben, was im Wort steht. Das ist ein Testament. Ein Testament, versteht ihr? Das sind nicht schlaue und kluge und fromme Sprüche in der Bibel. Es ist Gottes Wille. Und wenn Gott sagt, du bist mit Christus gekreuzigt, was bist du dann? Amen. Damit, jetzt kommt's, warum bist du gekreuzigt? Damit unser sündiges Wesen, die alte Natur, unwirksam gemacht wird. Ja, aber Pastor Thomas, du hast keine Ahnung, mit was ich Probleme habe. Ich rauche noch, ich trinke noch, ich gehe noch in den Puff, ich nehme Drogen, ich lüge, ich bescheiße. Weißt du, wie weit die Lösung weg ist? Eine Entscheidung, die triffst du, sonst niemand. Du kannst heute sagen, ich höre mit dem Rauchen auf. Wann wird das so sein? Menschen haben es kompliziert gemacht. Religiöse sagen dir immer, ja, da gibt's einen Vorfahrengeist des Rauchens in deiner Familie. Hat dein Vater geraucht? Der Opa bestimmt auch sogar Zigarren. Oh, jetzt haben wir's. Du musst zum Befreiungsdienst. Weißt du, was die Bibel sagt über Befreiung? Wenn Christus frei macht, helft mir. Der ist wahrhaftig frei. Menschen sagen dir, das reicht nicht. Du musst alle 2 Wochen zum Befreiungsdienst. Ich bin da völlig dagegen, aber da darf auch jeder seine Meinung haben, wie er will. Ich weiß, Christus hat mich frei gemacht. Heißt es, dass ich jetzt perfekt bin? Nein, ich habe auch noch Sünden, mit denen ich kämpfe. Aber ich weiß, der Weg ist das Ziel. Und es wird immer besser. Und ich herrsche immer mehr. Und der schreibt Paulus, dass bis wir alle hingelangen zur Vollendung des Mannes. Welcher Mann? Der Christus in uns. Amen. Und Gott weiß, dass wir diesen Kampf kämpfen. Sonst hätte er uns sofort entrücken müssen nach der Bekehrung. Er weiß, dass wir mit diesen Dingen Schwierigkeiten haben. Und er weiß, dass unsere Seele geprägt ist von den Dingen von früher. Von diesem sündigen Wesen. Und wenn wir nach unserer Bekehrung noch dasselbe tun, das fühlt sich so super an. Stimmt's? Nein, ihr alle wisst es. Wisst ihr, ihr selber seid euer größter Prediger. Ihr wisst selber, wenn ihr sündigt, das macht keinen Spaß mehr wie vorher. Lügen machte Spaß. Stehlen, betrügen, angreifen, sich irgendwelche Stoffe reinziehen, macht es noch Spaß? Ganz ehrlich. Nein, ihr wisst es, muss euch niemand sagen. Die Frage ist, was ist die Lösung? Die Lösung ist, was du glaubst. Das ist die Lösung. Du brauchst nicht den super heiligen Prediger, der dir die Hände auflegt. Früher habe ich immer gedacht, ich muss zu Benny hin, ich muss zu Reinhard Bonke. Boah, wenn die für mich beten, dann. Und ich habe festgestellt, gar nichts hat sich verändert. Ich habe in den 8 Wochen Corona jede Prophetie, die ich jemals über mein Leben bekommen habe, verbrannt. Alle. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Nicht eine einzige Prophetie, die ich in 30 Jahren bekommen habe, ist eingetreten. Nicht eine einzige. Ich werde Tode auferwecken, ich werde AIDS-Kranke heilen. Ja, da brauche ich keine Prophetie, das steht im Wort. Du wirst auf eine Bibelschule gehen, du wirst dies haben, du wirst jenes haben. Ich war lange Zeit frustriert, dass wir hier nicht mehr werden. Bis ich an den Punkt gekommen bin, habe gesagt, Gott, was ist los? Und Gott hat gesagt, du musst eine Entscheidung treffen. Ja, welche denn? Du musst Ja sagen zu mir und zu dem, wie es ist. Richtig? Vielleicht wünschst du dir ein Auto und hast keins. Ja, was hättest du gerne? Wenn du dich selber fragst, ja, so ein Ferrari wäre schon okay. Aber erstmal für den Anfang ein Ferrari. Jetzt kriegst du einen Golf. Ein Golf. Ich sage dir, wenn du mit dem Golf nicht zufrieden bist in deinem Herzen, wirst du es mit dem Ferrari nie werden. Sei da bei mir. Wenn du mit wenig nicht zufrieden und glücklich bist, wenn du wenig nicht genießen kannst, wirst du in einem Palast nie glücklich, glaubt es mir. Und der Teufel erzählt dir genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du einmal reich bist, und dann bist du reich, guck dir doch die Reichen an. Denen ist stinklangweilig. Da ist keine Freude mehr, da ist keine Begeisterung mehr. Wenn du dir alles kaufen kannst, was du willst, wo ist denn da noch die Freude, wo ist denn der Reiz? Richtig? Damit das sündige Wesen unwirksam gemacht wird und nicht länger, dass wir nicht länger der Sünde dienen. Gott hat's vollbracht. Warum leben so viele Christen in Sünde? In Streit, in Neid, in Missgunst, weil sie ihr sündiges Wesen immer noch füttern. Das, was du fütterst, was passiert damit? Es wächst. Wisst ihr, ich finde es ja so lustig bei den Junggesellenabschieden, ja? Die Mädels bestellen sich einen Stripper und umgekehrt. Aber am nächsten Tag ist alles vorbei. Die Bibel sagt, pass auf, was du dir anschaust, dein Auge begehrt. Und wenn du die Sünde mit den Augen empfangen hast, die Begierde, gebiert sie die Sünde. Richtig? Und dann wundern sie sich, dass sie alle nach 2 Jahren geschieden sind. Unfassbar, oder? Genau das Gegenteil ist der Schutz, um heilig in eine Ehe zu gehen. Zu sagen, ein Partner und den mein Leben lang. Das ist eine Entscheidung. Richtig? Und ich finde ja immer lustig, vor allem finde ich es lustig bei Frauen, die heiraten immer einen Mann, der ist schon 4-5 Mal geschieden. Und die alle denken, ja, mit mir macht das anders. Wie blöd muss man eigentlich sein? Dieter Bohlen und wie sie alle heißen, alle zigmal verheiratet. Ich meine, das geht bei Frauen genauso. Zaza Gabor und wie die alle, ich glaube, die hatte 9 Männer oder was, ich weiß gar nicht mehr. Ist mir auch egal. Aber weißt du, wie man etwas sich angewöhnt, so treibt man es. Wenn man in eine Ehe geht, schon mit dem Gedanken, ja, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Töchter, wo soll das denn enden? Genau da. Richtig? Okay, nächste Bibelstelle. Galater 2, Vers 19. Sammy, ich habe kein Zeitgefühl, ich bin ein bisschen draus. Habe ich noch? Gut, super. Wenn nicht, machen wir Verlängerung oder Elfmeterschießen. Aber nur mit Mundschutz. Und hier heißt es, Galater 2, Vers 19, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Hey, du hast mit dem Gesetz wie viel zu tun? Leute, ich habe erst die letzten 2 Jahre verstanden, dass der Leib Christi, hör mir gut zu, noch nie, sag mal noch nie, unter dem Gesetz war. Seit 2000 Jahren wird dem Leib Christi erzählt, sie müssen was halten? Das Gesetz. Das Gesetz war einzig und allein für die Juden. Es war ein Bund zwischen Gott und den Juden. Nie zwischen den Christen. Könnt ihr mir folgen? Leute, ich habe jahrelang unter Predigten gesessen von Pastoren und Prediger und ich bin nicht böse gegen sie. Ich habe ihnen vergeben. Aber die haben mich jahrelang mit ihren Botschaften in Gefangenheit gehalten, weil ich dauernd nur gedacht habe, Gesetz halten, Gesetz halten, Gesetz halten, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich packe es nicht. Dann war ich 3 Wochen im Jammertal, dann habe ich mich wieder raus, dann habe ich geschrien, Gott vergib mir, Gott vergib mir, Gott vergib mir. Nichts ist passiert, gar nichts. Wisst ihr warum? Weil Gott mir schon vergeben hat. Und weil das alles Quatsch ist. Amen. Ich bin in Christus nicht mehr unter dem Gesetz. Mein Leib ist der Tempel des. Wie viele Dämonen können noch in mir wohnen? Seid ihr überzeugt davon? Oder glaubt ihr, dass noch Dämonen in euch sind? Auf euch ja, in euch nicht. Ihr seid versiegelt. Glaubt ihr, der Heilige Geist ist so ein kleiner Piematz und dann kommt der Oberdämon und sagt, ja, vor dir habe ich keine Angst. Oder glaubt ihr, dass der Heilige Geist stärker ist? Was glaubt ihr? Als Reinhard Bonk in Afrika eine Evangelisation gemacht hat, hat er vorne ein Fass aufgestellt, da kamen viele Hexen und andere und haben ihr Zeug da verbrannt. Dann kam die Oberhexe von Afrika, die höchste Hexe überhaupt. Und da stand sie so ein paar Meter weg und hat es beobachtet. Dann lief sie vor und wollte den Reinhard Bonke angreifen. Der hat sie nur angeguckt. Da hat der Heilige Geist sie hoch und 60 Meter durch die Luft an einem Baum geklatscht. Und da lag sie. Ich empfehle jedem, sich mit dem Heiligen Geist nicht anzulegen. Amen. Sie war aber völlig unverletzt. Warum? Weil Gott Menschen liebt. Auch die, die Satan gehören. Versteht ihr? Dann kam sie vor und sagt, dein Gott ist stärker als meiner, was muss ich tun? Hat sich bekehrt. Amen. Warum gibt's so viele Typen, die da rumlaufen und sagen, du brauchst Befreiung? Ich sag dir warum. Weil die keine Lust zum Arbeiten haben. Und die auch gar nicht wollen, dass du irgendwann frei wirst, weil dann werden sie arbeitslos. Kein Arzt will gesunde Patienten. Wach auf, ihr wisst die Wahrheit. Amen. Halleluja, ich spüre die Salbung hier, ich hoffe ihr auch. Wir haben in Wirklichkeit nichts mehr mit dem Gesetz zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben. Warum bin ich dem Gesetz gestorben? Weil Christus es erfüllt hat. Und weil ich in Christus was habe? Einen Freispruch. Wie viel Macht hat das Gesetz über mich? Keine. Leute, ihr seid der Hammer. Ich sage es euch. Was ihr hier hört, das ist mehr als Gold, Leute. Amen. Und von jetzt an für Gott zu leben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn der Teufel kommt und sagt, hey, hast du schon wieder gemacht. Ja, und so what? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das Fleisch hier, was das noch will, das wird sterben. Und ich werde es verlassen. Amen. Dieses Fleisch wird mich nicht länger knechten. Es gibt eine Deadline. Amen. Ich freue mich so auf den Tod, weil ich ja nicht sterbe, sondern ich ändere ja nur meine Adresse, Leute. Aber ich freue mich darauf, wenn ich aus diesem Leib, der müde ist, der schwitzt, der immer wieder ein Wehwehchen hat, wo ich da rauskommen werde, krieg meinen neuen Leib und wow. Amen. Ich brauche nicht mehr auf Toilette. Ich brauche nicht mehr zum Friseur. Ich brauche keine Fußnägel mehr klipsen. Das brauche ich alles nicht mehr. Es fällt kein Haar mehr raus. Meine Haare werden ja nicht weniger, die wandern nur. Richtung Rücken und sonst wo. Ja, manche Frauen kennen das auch, da gehen sie Richtung Beine, die waren ein bisschen schwerer. Kleiner Scherz, sorry. Okay? Das wird alles nicht mehr sein. Amen. Halleluja. Galater 5,24. Jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch, dass ich noch Zeit habe. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, gehörst du zu Jesus Christus, ja oder nein? Hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden, was hat? Gekreuzigt. Habt ihr vorhin in dem Videoclip gesehen, wie Jesus gelitten hat? Habt ihr die Peitschenhiebe gesehen? Habt ihr gesehen, wie er in seinen Augen dich gesehen hat? Wo in ihm alles schrie, hoffentlich ist es gleich vorbei, soll ich aufhören? Und er sah dich wieder und hat gesagt, nein, für den Hendrik leide ich weiter. Für den Martin, und nochmal, ich halt durch. Für dich, für mich, Amen. Nimm das nicht leichtfertig. Und wenn du weißt, was Jesus für dich getan hat, dann kannst du auch nicht mehr leichtfertig sündigen. Und wenn du gesündigt hast, steh auf und schüttel den Staub ab und richte dich wieder auf. Richte deine Kronen, weiter geht's. Amen. Nicht Tage, Stunden und Minuten verbringen im Jammertal und in der Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Sage ich, dass Sünde jetzt leichtfertig ist? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sünde ist furchtbar, deswegen musste Christus ans Kreuz. Und was er erlitten hat, war furchtbar. Kann man nicht sagen, Sünde ist easy going, kein Thema. Thomas hat gesagt, alles ist okay. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn du sündigst, dann geh nicht in die Verdammnis, weil da will der Teufel dich haben. Wenn der Verdammnis ist, betet nicht. Wenn der Verdammnis ist, liebt nicht. Wenn der Verdammnis ist, der hat keine geistigen Früchte. Amen. Halleluja. Galater 6,14. Halleluja. Galater 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus. Leute, da müssen wir hin. Wenn du noch denkst, ich bin stolz, Deutscher zu sein, ich bin stolz, keine Ahnung, Manager zu sein, ich bin stolz, Mama zu sein, egal auf was du stolz bist, das ist alles Holz, Heu und Stroh. Das wird am Ende verbrennen. Da stehst du mit leeren Händen. Aber wenn du Christus vertraust und nur noch das Wort vom Kreuz hast. Ich habe mich gewundert, wie manche in der Corona-Krise, ich meine nicht anklagen, aber ich habe mich gewundert, wie manche in der Corona-Krise sich gefüllt haben mit allen möglichen Verschwörungstheorien und allen möglichen Dingen. Ich anfangs auch. Ich habe auch das und das muss ich und da habe ich weitergeschickt und so. Und je mehr ich weitergeschickt habe, habe ich gespürt, irgendwas in mir macht so. Und da habe ich gemerkt, wie der Herr sagt, schick das nicht mehr. Lass es. Habe ich alles gelöscht. Und da habe ich gemerkt, boah, ich kann wieder durchatmen. Weil das pratzelt rein. Und ich habe gemerkt, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich weiß überhaupt nicht mehr, was noch stimmt und was nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wem ich noch glauben kann und wem nicht. Ist es euch auch so gegangen? Alle möglichen Gemeinden haben irgendwas empfangen und alle möglichen Propheten dieser Welt. Ich hatte einen Traum, gestern Nacht war Jesus an meinem Bett, er hat gesagt, das kommt, jenes kommt. Und in mir hat es immer nur... Mist, alles Mist. Mittlerweile reichen mir 5 Sekunden, weiß ich Mist. Jemand hat mir ein Video geschickt, ich gucke darauf, sehe die Person, denkt Buddhismus. Was sofort da, Buddhismus, gucke ich nicht an. Am nächsten Tag hat es mich doch gejuckt. Ob ich richtig liege mit dem Buddhismus. Ich schalte ein und denke mir, fliegt die Hutschnur weg. Alles Buddhismus. Christen, Wahnsinn. Und die Frage ist immer in so einer Krise. Das Wort Krise ist ja lustig. Ich habe keine Krise. Die Leute kriegen die Krise. Warum sind sie in der Krise? Weil sie das Falsche glauben. Richtig? Es gibt sogar Leute in der Welt, die sagen, Corona kriege ich nicht. Und was passiert denen? Nix. Ja, und die sind genauso gechillt wie wir Christen. Weil es Prinzipien sind. Und genauso kann ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ sonntags Halleluja singen und zerfließt hier fast wie Butter in der Sonne vor lauter Salbung. Und Montagmorgen sagt sein Chef ihm was, sagt, wahrscheinlich müssen wir 5000 Leute entlassen. Und sein Herz macht und Angst ist wieder da. Richtig? Es funktioniert auf beiden Seiten. Alles eine Entscheidung entfernt, Leute. Wir müssen aufpassen. Denn durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Ich bin befreit von dem, was in der Welt hier abläuft. Amen. Ich hatte, wo ich am Einschlafen war, sah ich das Bild. Ich sah den Todesengel, der durch Ägypten ging. Habe ich gesehen, wie er von Haus zu Haus ging. Ihr kennt die Geschichte. Und überall, wo das Blut des Lammes war, war ja symbolisch für Jesus, musste er was? Was musste er? Der blieb nicht stehen und überlegte. Der sah das Blut und boah, weg. Versteht ihr? Er ging vorüber, er musste es nicht, die Frage, ob er will. Was glaubst du, wie viel mehr das Blut des Christus in deinem Leben? Amen. Amen. Die müssen vorübergehen. Wir haben gar keine Chance. Das war die zweite oder dritte Corona-Woche. Da stand ich mit Bärbel abends auf dem Balkon. Das werde ich nie mehr meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Es war eine ganz komische Abendstimmung. Und ich habe schon tagsüber gespürt, eine Bedrückung und die Luft, die war wie grau. Die Atmosphäre war wie grau. Und ich sag zu Bärbel, Sommer, spürst du das auch? Und es kamen so Wellen, wie die Reiter in Herr der Ringe. Ich sagte, die Leute haben diese Dinge gesehen. Das sind keine Fantasy-Filme. Die haben diese Dinge aus der Hölle gesehen. Und die machen einen Film draus. Und ich spürte, wie diese Welle kam. Angst und Furcht übers ganz Deutschland. Und die zog bei mir am Haus vorbei, so 20 Meter. Ich konnte die mit meinen Augen sehen und mit dem geistigen Auge. Und ich habe zu Bärbel gesagt, krass. Was glaubst du, in welche Häuser diese Wellen gehen? Überall da, wo kein Blut des Lammes ist. Die Leute vergehen vor Angst und Furcht. Und das steht im Wort drin, dass das in der Endzeit passieren wird. Die Leute werden vergehen vor Angst und Furcht und vor den Dingen, die da kommen werden. Sie sprechen jetzt schon vor der nächsten Welle. Und ich habe euch immer gesagt, das ist die Generalprobe, was jetzt war. Da wird noch was Schlimmeres kommen. Aber nicht für mich. Amen. Mach dir wie viel Sorgen? Keine. Amen. Christus ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Okay, 1. Korinther 2, Vers 2. Nein, ich hatte mir vorgenommen, sagt Paulus, schreibt an euch, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf die Nachrichten zu lenken. Oh, sorry. Auf WhatsApp. Nein. Auf was richtet Paulus einzig und allein, ohne Ausnahme? Auf Jesus Christus zu lenken, auf Christus den? Das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns ist es die Kraft und die Rettung und die Power Gottes. Amen. Halleluja. Amen. Habt ihr das verinnerlicht? Machen wir noch Vers 3. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Schreibt der dicke, fette, große, starke, berühmte, super ausgebildete Paulus. Auch er hat eine Seele und ein Herzlein, was ab und zu rebelliert. Schämt euch nicht deswegen. Verleugnet euch selber nicht. Es gab mal ein Movement bei den Christen, da wurde gelehrt, da bin ich auch durch. Du musst die Dinge verleugnen. Was ein Quatsch. Geh mal zum 5-jährigen Kind, was gerade Angst hat. Du musst die Angst verleugnen. Du hast jetzt gar keine Angst. Das ist nur in deinem Kopf. Macht das Kind Danke, dann laufe ich jetzt über die Brücke. Alles ist gut. Was macht das Kind? Das schreit noch mehr, weil es denkt, der hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Wir sind auch Kinder. Amen. Gott in dir ist derjenige, der all diese Schwachheit ausfüllt. An einer anderen Stelle schreibt Paulus, als er verstanden hat, was da passiert, ich rühme mich meiner Schwachheit, auf dass die, komm, helft mal, ihr Bibelleser, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Amen. Also wenn du schwach bist, darfst du dich rühmen. Und wenn du stark bist, sowieso. So, gibt's jetzt noch was dich abhält? Außer deine eigenen Gedanken? Ich fühlte mich sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Das geht mir manchmal auch so. Aber dann, nächster Vers. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Habe ich das schon mal gemacht? Habe ich euch schon mal überredet? Habe ich euch schon mal kluge Worte gesagt? Es war, wer hat es gesagt? Wir machen nachher Befreiungsdienst. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Das machen alle Religionen und Sektenführer. kommen mit klugen Worten und Überredungskunst. Jeder Verkäufer muss das lernen. Ja? Ich liebe es, mich bei Verkäufern dumm zu stellen. Ich bin dabei, was zu kaufen und seit 3 Monaten recherchiere ich im Internet. Ich habe schon mit 8 oder 9 Händlern Kontakt gehabt und ich komme aus dem Metier. Ich kenne mich richtig gut aus. Aber ich wusste in dem Bereich nicht alles. Aber ich habe mich super eingelesen. Ich weiß jetzt, welches Produkt der Mercedes ist und welches der Fiat ist. Und dann bin ich mit dem Semi am Samstag zum Händler gefahren, 1,5 Stunden hingefahren, habe mir die Produkte dort angeschaut und da hat er mir einen vom Pferd erzählt. Und ich amüsiere mich darüber innerlich, weil ich genau merke, er hat seine ganzen Sprüchlein auswendig gelernt, aber er hat von der Materie keine Ahnung. Müsst ihr mal machen, wenn ihr euch richtig gut auskennt und wissen wollt, ob einer ehrlich ist, müsst ihr hingehen und euch richtig doof stellen. Aber das am Rande, okay? Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Wenn jemand zu dir kommt und dich lehrt, muss er kommen mit dem machtvollen Wirken vom Geist Gottes. Spürst du den Geist heute Morgen? Arbeitet er an dir? Bestätigt er dir, was ich sage? Oder sagt er, nein, der Thomas lügt da vorne? Heißt es, dass jedes Wort, was ich sage, richtig ist? Nein, ich bin ein Mensch. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner, nur Gott ist wahr. Aber das Grundding muss passen. Amen. Halleluja. Nächster Vers noch. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen. Ihr glaubt nicht, wie viel... Ich mache keine Kommentare mehr im Internet. Meine Nerven sind mir zu schade. Ich setze mich lieber auf meine Terrasse, gucke den Sonnenuntergang an und trinke ein schönes Glas Wein. Da habe ich mehr davon, wie mich mit irgendwelchen Christen irgendeinem Chat zu zoffen. Unfassbar. Schreiben Christen, die Merkel hat gesagt. Der Dr. So und so hat gesagt. Das Robert-Koch-Institut sagt. Gut, dann hört dieses Evangelium an. Gestern habe ich mit Markus Dippel telefoniert, ihr kennt ihn ja alle. Der kommt Ende des Jahres zum Predigen wieder. Und er sagt der Markus zu mir, er schreibt ganz viel und macht es, er ist ein Evangelist. Ich bin ein Pastor und ein Prediger, das ist was anderes. Der hat die Nerven dazu, der hat die Gabe dazu. Und dann sagt er, Thomas, ich habe geschrieben, nur Christus Jesus. Da sage ich, ja, ich habe es gelesen. Ihr müsst euch entscheiden, hat er geschrieben vor ein paar Wochen. Wollt ihr in den Himmel oder in die Hölle? Hat einer drunter geschrieben, ganz klar die Hölle. Herr Fun, da ist Party. Da ist sehr warm. Es wird schnell zu warm, aber jeder, wie er es mag. Ich rege mich über so Leute nicht mehr auf. Und dann hat er mir geschrieben, ich werde am meisten attackiert und angegriffen von Christen. Das glaubst du nicht. Leute schreiben mir Briefe, weil ich sage, Christus ist der einzigste Weg. Schreiben mir Christen, wie es mir einfällt, so strikt zu sein. Ich sag's euch ja immer, wenn ich in der Hauptstraße 10 wohne, in Heidelberg, dann führen alle Wege hin zur Hauptstraße 10, aber da wohne ich. Amen. Aber du kannst nicht sagen, der Thomas wohnt in der Mozartstraße 29 in Leimen, da wohne ich nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin der einzigste Weg dahin, dann weiß er die Adresse, wo der Vater wohnt. Dann wohnt er an der Hauptstraße, nicht in der Mozartstraße. Ja? Zum Verständnis. Amen. Halleluja. In der Corona-Zeit hat der Herr mich gelehrt und sagt, Thomas, lehr deinen Leuten Glauben, 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 Glauben und nichts als Glauben, damit du selber stehst. Ich habe mich gefreut, dass keiner angerufen hat oder mich kontaktiert und gesagt, Thomas, hilf mir, mir geht so schlecht. Hätte ich gemacht, kein Thema. Dafür, wir sind füreinander da. Das ist nicht der Punkt. Da brauchst du dich auch nicht schämen. Aber ich freue mich, wenn du im Geist 20 bist und ich muss dir kein Fläschchen mehr geben und keine Windel wechseln. Weil das ist ein bisschen unangenehm für dich und für mich. Richtig? Es gibt eine Zeit, wo man Windel wechselt und ein Fläschchen gibt. Das ist gut. Und dann gibt's einen Schnuller. Aber irgendwann müssen die Dinge auf einem natürlichen Wege zu Ende kommen. Und ich freue mich, wenn ich merke und sehe, dass ihr reif werdet. Dass der Glaube in eurem Leben anfängt zu funktionieren. Und ich habe noch nie so viel Quatsch gehört wie in der Corona-Zeit, was alles so gepredigt wird. Unfassbares, dummes Zeugs. Mir tun die Leute leid. Es gibt eine Szene in einem Film, die werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. In Titanic. habe ich schon ein paar Mal gesagt, wo das Orchester bis zum Schluss spielt und das Schiff ist schon zur Hälfte auseinandergebrochen, die vordere Hälfte ist weggesunken und dann hebt sich das Heck und der Rest sauft ab. Und die Kapelle spielt fröhlich weiter, obwohl die schon wegrutschen. Wir haben gedacht, das ist so sinnbildlich prophetisch für die Welt. Manche wollen nicht wahrhaben, dass es zu Ende geht. Sie spielen weiter, tanzen weiter. Und die Bibel spricht darüber und sagt, wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, als Noah in die Arche ging und die Türe verschloss. Dann warum? So wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Wenn Jesus wiederkommt, wird es genau so sein. Und ich bin überzeugt, Leute, meine Überzeugung ist es, dass Jesus wiederkommt zu einer Zeit, wo Überfluss herrscht, nicht Mangel. Okay? Seid ihr bei mir? Ich denke, auf irgendeine Art und Weise kommt so eine Grundversorgung vom Staat. So eine Art Grundrente. Jeder kriegt 1.500, nur ein Beispiel jetzt. Jeder Mensch in Deutschland kriegt vom Staat 1.500 Euro im Monat. Ich denke, dass das kommt. Ob du arbeitest oder nicht, völlig wurscht. Und die Menschen werden glücklich sein und zufrieden. Und es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht. Und ich glaube, viele Christen werden da reinfallen, weil die Bibel sagt, Christus wird kommen zu einer Stunde, wo niemand damit rechnet. Wenn es mir schlecht geht, sage ich, Herr Maranatha, komme bald, richtig? Wenn ich im Palast bin und der König und Millionär, erwarte ich dann Jesus? Da bete ich, Jesus, komm noch ein Jährchen dazu, das ist gerade so schön. Mm. Ich habe 20 Frauen, mein Haus ist schön. Oder so ähnlich. Richtig? Also ich persönlich, und wenn ich mich irre, habe ich kein Problem damit. Aber ich denke, es kommt eine Zeit, wo der Staat vieles übernehmen wird. Die Leute werden es dankbar annehmen. Und es wird bestimmt verbunden sein mit dem Mahl des Tieres, auf irgendeine Art und Weise. Und die Christen, die das nicht annehmen, dieses Zeichen, werden alle sagen, sag mal, bist du doof? Du kriegst 1500 Euro im Monat oder 3000 oder lass es 10.000 sein, keine Ahnung. Die Druckmaschinen laufen Tag und Nacht. Und die Leute freuen sich, sagen, Mensch, super. Und wenn der Staat dich füttert, ist das nicht toll? Jeder kriegt freie Heilversorgung. Wow, das hört sich an wie ein Paradies. Aber das ist es nicht. Es ist die Verführung. Die kommen wir zum Schluss, wo alle zu Ja-Sager werden. Ist doch nicht so schlimm, so ein kleines Mal, was auch immer das ist. Doch, das ist schlimm. Weil Christus 2000 Jahre gewarnt hat, es nicht anzunehmen. Amen. Vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht verlierst du deine Wohnung, vielleicht darfst du nicht mehr aus dem Haus. Dann mach doch Lobpreis. Da fällt das Manna an deinen Himmel. Gott lässt die Wachteln in dein Zimmer purzeln, in deinen Kochtopf rein. Mach dir keine Sorgen, ist echt so. Das kostet Disziplin. Zu sagen, ey, ich vertraue, egal was kommt. Dass ich das predige, ist ein Wunder. Weil ich seit 30 Jahren weiß, dass diese Zeit kommt. Und seit 30 Jahren sage ich zu Gott, ich habe keinen Bock auf den Mist. Hol mich, lass mich gehen, ich will da nicht dabei sein. Aber die Leute brauchen, das ist mir scheißegal. Die Leute sind mir egal, mir ist alles egal, ich will nur noch weg. Ich will das nicht erleben. Weißt du, ich bin wie einer, der weiß, ich habe ein Ticket für die Titanic und jeder wollte auf die Titanic, aber ich weiß, das Ding wird absaufen. Ich will nicht auf die Titanic. Und Gott sagt, ja, ich rette dich dann im Rettungsboot. Das will ich nicht. Ja, ich beschütze dich und bewahre. Nein, das will ich nicht. Ich will das nicht erleben. Und Gott sagt, ich brauche dich aber ich brauche, nein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich seit Jahren strampel und sage, Gott, ich will das nicht. Corona fängt an und ich bin die Ruhe in Person. Lache die ganze Zeit, grinst mir einen und merke so, wow, da ist was in mir. Pff, das ist stärker als alles was. Jetzt habe ich mal angefangen, die Wehen zu schmecken und die Wehen touchen mich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, ich habe ein bisschen einen Macker. Ich denke es manchmal selber. Aber ich merke, Glauben funktioniert, Leute. Amen. Hast du Lust auf die Endzeit? Keiner von uns. Aber die Bibel sagt, dass die aus der Endzeit kommen, die größte Belohnung bekommen werden. Möchtest du in der Ewigkeit sitzen und sagen, Herr, darf ich noch mal eine Stunde runter? Und Gott sagt, die Erde ist nicht mehr da, die habe ich pulverisiert. Ah, das ist doof. Wie lange muss ich jetzt warten? Ja, es dauert noch ein bisschen. Die Ewigkeit ist ziemlich lang. Und wenn du dann die Ewigkeit drüber nachdenkst, hätte ich nur, hätte Fahrradkette. Ganz schlechtes Ding. Ah, ich wünsche mir, und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das ist in Gottes Gnade, dass ich in den Himmel komme und meine Liste, die Gott mir gegeben hat an meiner Geburt, wo drauf steht, das, ich möchte, dass da überall ein Haken ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es schaffe, aber ich wünsche es mir. Du auch? Oder möchtest du in den Himmel kommen und Gott sagt, oh, da sind noch 3 Sachen auf, das ist aber echt schade. Nee, möchte ich nicht. Gehe ich halt durch. Amen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Gott mir gezeigt hat. Glauben ist wie Lesen lernen. Wie lernt man lesen? Es fängt ganz klein an. Mit dem A, B, C. Und es gibt 3 Arten von Gruppen, hat der Herr zu mir gesagt. 3 Arten von Gruppen, die lesen lernen sollen. Die ersten sind die, die sagen, um Gottes Willen lesen lernen, das packe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nee. Das schafft keiner. Nur ganz wenige Bevorzugte können jemals lesen lernen. Stell dir vor, du lebst jetzt gerade 1400. Da konnte kaum jemand lesen. Die Priester und die Mönche und dann ziemlich das war's. Und die Adeligen. Stell dir vor, das ist die erste Gruppe, die sagt, lesen lernen, na, das schafft man nicht. Das ist viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Die gucken die Buchstaben an, ist alles Buchstabensalat. Oh nee, lesen lernen, ach du grüne Neune. Und so sind manche im Glauben. Denen sagst du, du musst glauben. Glauben? Nee, das ist viel zu kompliziert. Das ist was für die heiligen Männer und Frauen vielleicht noch. Das ist was für die, oh nee, lesen lernen, glauben. Nee, das packe ich nicht. Dann gibt's die zweite Gruppe. Die sagen, lesen lernen, gute Idee. Das wäre schon gut, wenn ich lesen könnte. Da fangen die an, die lernen A, B, C. Oh, cool. Ey, ich kann lesen. Und die Leute sagen, echt jetzt? Boah, ist das der Hammer. Lies mal was vor. Da ist ein A. A. Da ist ein B. Und da ist ein Z. Boah, cool. Was heißt das jetzt? Weiß ich auch nicht. Aber da ist ein A, ein B und ein Z. Und sie erzählen den Leuten, sie können lesen. Und die erste Gruppe sagt, boah, krass, wow. Und so gibt's Christen, die sagen, sie glauben. Aber was sie nur glauben können, ist A, B, Z. Und was heißt es jetzt? Weiß ich auch nicht. Muss der Herr dir selber sagen, Bruder. Kennt ihr solche? Und du sagst ihnen, hey, das reicht noch nicht. Du musst alle Buchstaben lernen. Und dann musst du langsam anfangen, die Wörter zusammenzusetzen. So lernt man lesen. Und dann lernst du Sätze. Nein. Ich bin ein A, B, Z Christ. A, B, Z. Und dann nennen die noch, wie ihr Name aussieht. Das sagen sie, mein Namen kann ich auch lesen. Weil das haben sie auswendig gelernt. Dann lernen sie noch einzelne Wörter, so Haus, Auto, Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und die Leute drumherum sagen, boah, krass. Und so sind manche Gläubige. Die verkaufen sich dir als gläubig. Aber die können keinen Satz lesen. Die verstehen den Zusammenhang nicht. Die lesen einzelne Worte raus. Sie lesen, da steht, der Herr sprach, kauf dir in dieser Zeit kein Auto, kein Haus und kein Boot. Und dann fragen sie dich, was steht denn da? Da steht, auch Haus, Auto, Boot. Ah, ich verstehe. Der Herr will, dass du ein Boot kaufst, wo dein Auto mit drauf passt und wo dein Haus ist. Ah, super. Danke, Bruder, für die Prophetie, für die Erklärung. Der hat aber was ganz anderes gesagt, stimmt's? Und sie verkaufen sich, als dass sie lesen können. Und dann gibt's die dritte Gruppe. Die haben wirklich ein Hindernis in der Hose. Die sagen, lesen lernen. Oh, muss das sein? Es muss sein. und sie lernen A, B, wer weiß weiter? C. Und dann kommt der Lehrer und sagt, es gibt noch D, das heißt du, nicht D, D. Oh, warte, wird ja immer mehr. D. Und den Rest. Und irgendwann merken die, wow, ich glaube 24 Buchstaben gibt's, gell? Bei uns, oder? Habe ich's richtig? Oder 26? 26, danke. Das sind die, wo es gelernt haben. 26 Buchstaben. Und sie merken, wow, das ist A, B, C. Und auf ihrem Weg zum Lesen lernen kommen manche und sagen, Bruder, du kannst lesen, lies mal vor. Und die sagen, A, D, G. Was heißt es jetzt? Weiß ich noch nicht. Aber irgendwann verstehe ich's. Die sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit A, G, D, E. Richtig? Manche Christen stehen so in der Gemeinde, wenn andere reinkommen. D, G, weil sie nichts verstehen. Und den ersten beiden Gruppen kannst du alles verkaufen, weil die nicht in der Lage sind, selber nachzuprüfen. Weil sie was nicht können? Lesen. Merkt ihr was? Und irgendwann ist die dritte Gruppe so weit da vorne, dass die zweite Gruppe und die erste Gruppe anfängt, die dritte Gruppe abzulehnen. Du, ja, ich kann A, B, C. Und du mit deinem D, G, F. Du meinst wohl, bist was Besseres. Kennt ihr das? Und die ersten sagen, na, eingebildetes Pack. Lesen, ja. Lesen, lesen. Der hat's gegeben, der hat's genommen, ist nicht für jeden. Richtig? Aber die kämpfen sich durch. Und am Ende können die lesen, was da steht. Und sie lesen vor, der Herr hat gesagt, kauf kein Auto, kein Boot und kein Haus. Wow, cool. Und das sagen die anderen, die nicht lesen können. Das steht doch da gar nicht. So was wird der Herr nie sagen. Kauf kein Auto, kein Haus, kein Boot. Du falscher Prophet, du. Du falscher Lehrer. Aber was steht da? Das, was der Herr gesagt hat. Stimmt's? Und die, die sich durchkämpfen durch diesen Lernprozess, auf einmal kriegen sie Freude am Lesen. Manche davon werden Bücherwürmer. Die verschlingen ein Buch nach dem anderen. Wer von euch muss noch nachdenken, wenn er liest? Können eigentlich alle lesen? Ein paar Strecken nicht, dann wird's schwierig. Aber die, die lesen können, musst du noch nachdenken beim Lesen? Auf Deutsch vielleicht, aber vielleicht nicht Albanisch, oder? Auch? Okay, da bist du aber die Ausnahme. Jemand, der lesen kann, liest eigentlich relativ zügig. Wenn du auf der Autobahn fährst und da steht Ausfahrt und du kommst dann mit 200 Ausfahrt. Oh, das wär's ja gewesen. Liest noch einer so. Oder da steht so ein kleiner Mann mit einer schicken Tracht und hat so eine Kelle in der Hand, da steht Stopp drauf. Was will der Stopplan? Ich hab keine Zeit jetzt. Versteht ihr, was ich sagen will? Lesen. Jeder von euch hat irgendwann lesen gelernt. Und die meisten, manche haben sich schwer getan, manche haben sich leicht getan, aber die meisten mussten es lernen, korrekt? Aber habt ihr es gelernt, ja oder nein? Und heute ist es das Selbstverständlichste in deinem Leben, dass du lesen kannst. Ist es richtig? Und da müssen wir als Christen hin, dass Gott glauben das Selbstverständlichste wird, was überhaupt bei dir da ist. Versteht ihr das Bild? Seit Wochen trage ich das mit mir rum. Ich war richtig schwanger. Sag, Herr, ich will es endlich predigen. Ich liebe dieses Bild. Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt eine Gruppe, die will nicht lesen lernen. Die bleiben bei A, B, Z stehen. Die haben sich mal bekehrt, aber die wollen nicht glauben, dass Gott lieb ist, dass wir im neuen Bund sind, dass die Strafe auf ihm liegt, dass wir Gnade haben. All diese Dinge wollen die nicht glauben. Die bleiben beim A, B, C. Wie würdest du über einen denken, der zu dir kommt und sagt, ich kann lesen, lies mal vor. A, B, C. Ja, weiter, das ist alles. Was würdest du über ihn denken? Das ist eine Handluftpumpe. Da kommt nur heiße Luft und sonst gar nichts. Aber viel Druck. Versteht ihr? Der Heilige Geist will euch das geistige Lesen lernen. Er will, dass wenn Corona an die Türe klopft, du das liest, was im Wort steht, kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Du sagst Corona. Zieh. Und Corona zieht und du sagst, Spaßvogel. Du brauchst gar nichts mehr machen. Versteht ihr? Ich wundere mich über Christen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, wie den Teufel rauswerfen. Sag, mach doch ein Schild an dein Türchen wie im Supermarkt für die Hunde. Ich muss leider draußen bleiben. Stimmt's? Wenn der Teufel weiß, wer du bist, hat er Bock auf dich? Hat er Bock auf dich? Stell dir vor, du wirfst immer bei deinem Nachbarn die Scheiben ein. Lass dich kaputt. Und dann ist so ein dünner Hering mit 45 Kilo Kampfgewicht. Aber nur, wenn er die Jacke anhat. Und der sagt sich jetzt, ich habe die Schnauze voll, ich gehe trainieren. Und er pumpt und pumpt und pumpt und pumpt. Und er hat jetzt 120 Kilo Muskelmasse. Hast du noch Lust, irgendwelche Steinchen reinzuwerfen? Wer? Keiner? Warum? Weil du weißt, wenn der dich erwischt, da gibt's mal so richtig Aua. Leute, im Geist ist es 1:1. Wenn du im Geist trainierst und es ist völlig geschlechtsfrei, altersfrei, herkunftsfrei, wenn du im Geist trainierst und weißt, wer du bist, hat der Teufel so einen Schiss vor dir. Und glaub mir, der hat mehr Schiss vor dir, wie du vor ihm. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Dem komme ich langsam zum Schluss. Vor einigen Jahren, 10, 12, 13 Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger, hat Gott zu mir gesagt, Thomas, wenn du die Angst vor mir verloren hast, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Zieh es dir rein. Wenn du die Angst vor Gott verloren hast, viele Menschen wachsen auf mit einer Angst vor Gott. Deswegen haben sie Angst vom Teufel. Weil sie nicht sicher sind, ist Gott für mich oder nicht? Steht er hinter mir oder nicht? Stimmt das jetzt, was er gesagt hat oder nicht? Ist er jetzt da oder nicht? Könnt ihr verstehen? Zweifel. Jemand, der Zweifel hat, hat Angst vor Gott. Wenn du diese Angst verloren hast und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, da kommt das Teufelchen um die Ecke und du, was will der schon wieder? Pau's Maul? Gerne, komm, gibt's gleich einen aufs Maul. Warum? Weil du weißt, wer hinter dir steht. Wenn er dich aber verunsichern kann und sagt, sollte Gott gesagt haben, bist du wirklich berufen? Hast du verloren. Du hast schlechtes Spiel bei Gott und schlechtes Spiel beim Teufel. Komm in den Glauben, streck dich aus. Zu welcher Gruppe willst du gehören? Zu welcher Gruppe willst du gehören? Bei ABC, bei DFG oder gehst du weit und sagst, ich möchte lesen lernen. Und du, wenn du lesen gelernt hast, brauchst du niemand mehr, hör mir gut zu, der dir die Hände auflegt oder für dich betet. Ich brauche niemand mehr, der mir die Hände auflegt, mir prophezeit, für mich betet, mir Heilung freispricht oder sonstiges. Brauche ich nicht mehr. Und trotzdem, wenn ich irgendwas habe und das Bedürfnis habe oder spüre, kann jemand für mich beten, lasse ich das selbstverständlich machen. Versteht ihr den Unterschied? Ich bin nicht mehr abhängig davon und trotzdem brauche ich Gebet von euch. Habt ihr das verstanden jetzt? Ja? Es ist wichtig, nicht, dass ihr sagt, der Thomas sagt, wir brauchen nicht mehr beten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich mache mich nicht mehr davon abhängig. Richtig? Und dann wächst es und dann starten wir durch. Und da können wir stehen mit allen Angriffen, die Woche über sind, mit allem, was so herausfordernd ist. Und es gibt auch bei mir einige Dinge, die mir tierisch auf die Nerven gehen. Aber ich merke, ich treffe die Entscheidung, ob mich diese Dinge beschäftigen oder nicht. Ob mir diese Dinge den Schlaf rauben oder nicht. Amen. Ich habe jetzt seit letzten Sonntag bis heute, ich habe heute Nacht eine Stunde geschlafen, mehr nicht. Ich hatte so eine Woche lang so satanische Präsenz wie schon lange nicht mehr. Aber es hat mich nicht angegriffen. Könnt ihr mir folgen? Ich habe die Mächte gespürt, ich habe die Dämonen gespürt. Es ist unangenehm, es ist ekelhaft, vor allem wenn du so lange im Lalaland warst. Ja, ich sage noch samstags, ich habe es gefühlt, die Hölle hat mich vergessen. Boom, Sonntag, volles Programm. Dann bin ich erstmal hingegangen, habe alle Gebete gebunden von Christen, die nicht vom Heiligen Geist waren. Sonntag gegen Abend wurde es ruhig. Versteht ihr? Und glaube mir, Leute, die merken, dass du lesen kannst, werden nicht begeistert sein. Die werden eher neidisch sein. Sie werden dich in die Ecke des Arroganten stellen. Die werden dich nicht verstehen können. Leute, die nicht im Glauben trainiert sind wie wir, die werden nicht verstehen, warum wir ohne Mundtuch draußen rumlaufen. Wir machen es hier, weil es Gesetz ist. Und wir ordnen uns diesen Dingen unter. Aber alles bis zum bestimmten Maß. Versteht ihr? Ich rebelliere nicht dagegen. Wir sterben auch nicht, weil wir eine Maske tragen. Aber ich glaube nicht an diesen Mist. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Und da ist der Schlüssel drin. Und Gott ist auf einem guten Weg mit uns. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich bete, dass du das Wort festmachst in uns, Heiliger Geist. Dass du das Wort in uns stark machst. Und dass du uns weiter trainierst. Vater, ich entscheide mich, lesen zu lernen. Und zwar im Geist, richtig lesen zu lernen, dich zu verstehen, zu ergreifen, zu erkennen, was steht da, was meint es, was sagt es, was bedeutet es, was bedeutet es für mich. Vater, ich will mir nicht mehr von anderen sagen lassen, was da angeblich steht. Ich will selber lesen und verstehen, was du geschrieben hast, was mir gehört. Und Vater, danke, dass du das hier tust in der Church at the River. Halleluja, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ich muss kurz machen, weil die Zeit um war. Hallelujah.